Hallo, hier spricht Roy Präger. Herzlich willkommen zum Herrengedeck auf Radio Free FM.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik. Ich schließe mich Roy Präger an. Willkommen beim Herrengedeck auf Radio Free FM. Es grüßt euch Andreas Kullig. Letzte Woche fand im Alten Theater Ulm die dritte und letzte Veranstaltung der Bühnenreihe Spielraum EM 2016 statt. Thema diesmal Spiele, Schiris und Skandale. Zu Gast waren Fußball-DJ Michael Schäumer, der im Anschluss leckere Fußballmucke auf der Aftershow-Party auflegte, Fußballautor Ben Redelings und der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Knut Kircher. Die drei sorgten für einen überaus unterhaltsamen Abend. Mittendrin, statt nur dabei, war FreeFM-Azubi und FCH-Fanatic Dome Köstler, der sich die beiden letztgenannten Gäste zum Gespräch schnappte. Der Smalltalk nach der Fußballshow. Das Resultat gleich hier im Herrengedeck. Bevor wir anfangen, Musik. Hier sind Captain Peng und die Tentakel von Delphi mit der Anfang ist nah und die absoluten Beginner. Mikro in der Hand.
Hallo Blutblätter und hallo Erdbeben, alle die ihr Schild senken, alle die ihr Schwert heben. Alle Verseuchten, alle Aufgespuckten, alle die im Dunkeln leuchten. Alle Blutblätter und alle Erdbeben, alle die ihr Schild senken, alle die ihr Schwert heben. Alle Verseuchten, alle Aufgespuckten, alle die im Dunkeln leuchten.
Original,
Mikro in der Hand,
Hey Leute, wo wollt ihr hin mit dem Mikro in der Hand?
Mikro in der Hand.
Hey David, wo willst du hin mit dem Mikro in der Hand?
Ja, und ich frage, hey Domme, wo willst du hin mit dem Mikro in der Hand? Ja, es ist klar, wo er hin wollte nach der Spielraumveranstaltung vergangenen Samstag. Zuerst wollte er zu Ben Redelings, dem Fußballautoren aus Bochum, und danach zum fabelhaften FIFA-Schiedsrichter Knut Kircher. Hören wir mal rein, was er aus den beiden rausbekommen hat im Gespräch auf der Aftershow-Party. Zuerst also Domme Köstler im Gespräch mit Ben Redelings.
Erste Frage, Bochum-Fan, wie kommt man da eigentlich dazu?
Wie bei eigentlich fast allen Bochum-Fans, die es irgendwo gibt. Es ist tatsächlich so, ich bin in Bochum geboren und bin dann damit aufgewachsen. Aber es ist so, wenn ich auf Tour bin und dann zeigt einer auf, wenn ich frage, sind VfL Bochum-Fans da, dann stellt sich immer irgendwo an irgendeiner Stelle raus, dass er einen Onkel hat in Bochum, dass er da mal gelebt hat oder eine Freundin hat oder sonst was. Also VfL Bochum-Fans gibt es wirklich nur mit einem ganz engen Bochum-Bezug. Ansonsten haben wir leider keine Fans akquirieren können.
Und neben dem Vollzeit-VfL-Fanberuf natürlich auch noch Autor oder auch Filmemacher. Und wie bist du auf die Idee gekommen, gerade jetzt Geschichten oder Bücher über Fußball zu schreiben?
Ja, es war tatsächlich ein Zufall, als ich 2000 einen fußballkulturellen Abend ausrichten durfte und zwei Wahnsinnsgäste hatte. Also das eine war Holger Pfand, heute auch immer noch bei Sky als Kommentator. Und der andere war Thomas, der Übersteiger Stickroth. Viele sagen, der schönste Fußballer, der je geboren wurde. Und da haben wir einen Abend gemacht aus einem Uniseminar heraus und der war bombastisch erfolgreich und vor allen Dingen habe ich da gesehen, es gibt so unglaublich geniale Geschichten beim Fußball, die man noch damals, 2000, vor 16 Jahren, nicht gelesen, nicht gehört hatte. Und Ja, und das war eine Initialzündung, dass man da gesehen hat, okay, es gibt wunderbare Fußballanekdoten, Geschichten, die einfach es wert sind, aufgeschrieben zu werden. Und dann kam das eine zum anderen und dann habe ich 2004 den alten Schiri Wolf-Dieter Ahlenfelder entdeckt, den die Leute kennen als der 32-Minuten-Schiedsrichter, weil er schon mal eine Partie nach 32 Minuten in die Pause gepfiffen hat. Und das war 2004, also mittlerweile vor 12 Jahren, und der hat unglaubliche Geschichten erzählt. Da war es irgendwann klar, okay, das willst du irgendwie als Beruf machen, und dass es dann dazu gekommen ist, das war dann natürlich großes Glück.
Ja, du hast gerade angesprochen, die Geschichte zum Ahlenfelder.
Ahlenfelder heißt
es. Ahlenfelder, okay.
Ja, also es ist tatsächlich die berühmteste Schiedsrichtergeschichte, die es je in der Bundesliga gab. Knut Kircher hat sicherlich viele schöne Geschichten beizutragen, aber die Geschichte von Wolf-Dieter Ahlenfelder, dem Oberhausener Schiedsrichter, ist einmalig und ist auch nie kopiert worden, muss man dazu sagen. Also Wolf-Dieter Ahlenfelder hat tatsächlich die Bundesliga-Partie Werder Bremen gegen Hannover 96 am 8. November 1975 bereits hat 32 Minuten in die Pause gepfiffen und hat nie einen Hehl daraus gemacht, warum er das getan hat, weil er und seine beiden Linienrichterkollegen zu diesem Zeitpunkt bereits rappeldicht waren. Und das ist tatsächlich so, dass die drei damals eine schöne Martinsgans mit Rotkohl und Klößchen gegessen haben in der Werder Vereinsgaststätte und das irgendwann gemerkt haben, dass das sackt nicht richtig ab, und dann das bekämpft haben mit erstmal ein paar Hagebeck-Pilz obendrauf, und als sie dann gemerkt haben, okay, das schwimmt jetzt alles schon, aber es will noch nicht richtig absacken, dann haben sie angefangen, Schnäpse, Malteser-Schnäpse obendrauf zu legen, und das hat dazu geführt, dass sie tatsächlich dann einfach um 16 Uhr schon dachten, ist für Halbzeit, Viertelstunde zu früh, und ist einmalig in der Bundesliga-Geschichte und ist eine der schönsten Geschichten, die wir, glaube ich, auf dem Niveau hatten.
Gibt es dann irgendwelche Vorbild- oder Lieblingsautoren?
Wir haben Glück in Bochum, dass wir ganz, ganz viele tolle Fußballautoren haben oder Autoren haben, die sich mit Fußball auch beschäftigt haben. Und als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, gab es den großen Kollegen Christoph Biermann, der auch heute bei Elf Freunde in der Redaktion sitzt. Und Christoph hat damals das Buch geschrieben, wenn du am Spieltag beerdigt wirst, kann ich leider nicht kommen. Das ist schon sowieso wahnsinnig, so einen langen Titel zu wählen und dann auch so einen wunderbaren. Und der geht im Ursprung tatsächlich auf einen alten Witz zurück, den man sich im Ruhrgebiet immer wieder erzählt hat, wo ein Mann im Stadion sitzt und neben sich ist ja Platz frei und das ganze Stadion ist ausverkauft, und dann fragt der Nebenmann, warum sitzt denn da keiner, warum ist denn der Platz daneben frei und so, ja, das ist eigentlich der Platz von meiner Frau gewesen und so, und dann, ja, aber die konnte leider nicht kommen, und dann sagt er, ja, aber wo kann die nicht kommen, ja, die ist leider gestorben, und das tut mir aber leid, und ja, warum haben sie den Platz denn nicht weitergegeben, ja, es war schwierig, die sind heute alle auf der Beerdigung von hier, und das ist, und
ciao, viel Spaß.
Gut, super. In dem Moment verabschiedet sich Knut Kircher. War ein großer Abend. Nein, und genau, und Christoph Wilmer ist einer der großen Vorbilder, kann man nicht sagen, aber tatsächlich auch Initialzündung, so ein Typen bei uns kommt aus Herne zu haben, und das ist, ja, Vorbild in dem Sinn, dass man sagen kann, er hat den Weg etwas geebnet, den wir dann danach bestritten haben.
Jetzt würde ich sagen, genug zur Vergangenheit. Jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Wer steigt denn in die Bundesliga dieses Jahr dann auf oder in dieser Saison?
Ich habe mich relativ früh festgelegt, dass wir die es gibt immer eine Überraschungsmannschaft in der zweiten Liga, und das ist in diesem Jahr definitiv überraschungsweise natürlich in Anführungsstrichen, aber trotzdem eine Mannschaft, die raussteht, obwohl man sie nie unbedingt auf der Rechnung hatte, musste man nicht haben. Eintracht Braunschweig wird meiner Meinung nach definitiv aufsteigen, und danach wird es dann halt etwas spannend werden, aber ich denke schon, dass sich der VfB Stuttgart da dann doch durchsetzen wird und als Zweiter aufsteigt, und dann wird's, ja, dann muss man gucken, wer in die Relegation kommt. Da gibt es, glaube ich, fast gar keine Favoriten. Das ist ein bunt gemischtes Potpourri an tollen Mannschaften, die das schaffen können. Aber ich glaube, also jetzt, wir haben jetzt den sechsten Spieltag, glaube ich, hinter uns, oder siebten, Eintracht Braunschweig und der VfB Stuttgart, würde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt sagen.
Jetzt die Frage nach dem deutschen Meister, die stelle ich jetzt mal nicht, weil ich glaube, da wird dann auch der Name FC Bayern München fallen. Und deshalb frage ich, wer steigt dann nämlich ab in die zweite Liga? Da sieht es ja schon wieder deutlich interessant aus, jetzt gerade, wenn man auch aus dem Ruhrpott kommt.
Ja, es sieht, nein, natürlich würde man sich als VfL Bochum-Fan wünschen, wenn wir tatsächlich auch in der zweiten Liga noch ein Jahr bleiben würden, dass dann auch mal wieder ein großes Derby ansteht. Aber nein, also Schalke steigt natürlich nicht ab, aber ja, ist ein bisschen traurig. Ich glaube schon, dass am Ende Darmstadt, Ingolstadt und mal gucken, ob Augsburg auch noch mit dabei sein wird. Es ist ein bisschen traurig, dass die da schon wieder abgehen müssen, weil da nach oben halt dann Red Bull Leipzig reinmarschiert ist. Und ja, es wird auf jeden Fall die Kleinen treffen. Ich glaube nicht, dass es ein Traditionsverein wie HSV, Werder oder Schalke 04 treffen wird. Also ich halte es für ausgeschlossen, dass in dieser Saison da große Überraschungen auf uns warten.
Ganz kurzer Einschub, und zwar die nächste Frage lautete: Wo wird der nächste Trainer in der Bundesliga entlassen? Und wir haben uns am Samstagabend unterhalten und am Sonntagmorgen traf dann bereits das ein, was Ben Redelings uns jetzt gleich erzählen wird.
Naja, wir sitzen jetzt gerade hier und Labbadia hat unglücklich verloren mit 0-1 und ich vermute ganz stark, dass tatsächlich in dieser Woche auch Labbadia gehen muss, was ich persönlich für falsch halte. Nicht, weil ich Labbadia toll finde, sondern weil ich denke, dass der HSV einfach mal wieder Konstanz in die ganze Sache reinbringen muss. Das heißt, einfach mal mit dem Trainer wieder länger arbeiten muss, aber ich glaube nicht, dass man ihm die Zeit lässt. Deshalb denke ich, dass Labbadia irgendwann in den nächsten Tagen entlassen wird.
Zur letzten Frage frage ich dich jetzt mal nach deinem Lieblingsfußballzitat. Also meins ist ganz klar: Lebe geht weiter. Und deins?
Lebe geht weiter von Stepanovic. Das ist tatsächlich bei mir, es ist das Problem, dass es so viele gibt. Und in letzter Zeit gibt es tatsächlich auch Zitate von meinem absoluten Liebling, Lieblingsphilosophen, kann man eigentlich sagen, Thorsten Legert. Das ist gar kein Fußballzitat, aber der hat was Wunderbares gesagt, wo ich auch immer auf der Bühne sage, das hat was von Schopenhauer, das ist Kant, das sind viele Philosophen einfach vereint, Sokrates auch. Und wenn ich es wüsste ich mehr. Das ist einfach, da steckt so viel Wahrheit drin. Deshalb, das ist schön. Thorsten Legert.
Dann sage ich vielen Dank, Ben Redelings. Und wirklich, dieses Zitat wird mein Leben bereichern.
Denke ich auch. Danke.
Können wir nicht einfach über Fußball reden? Können wir nicht einfach über Fußball reden? Können wir nicht einfach über Fußball reden? Können wir nicht einfach über Fußball reden?
Ja, doch, klar. Können wir schon. Die Kapelle Petra war das, über Fußball reden, und Dumme Köstler wird es auch gleich wieder tun auf der Aftershow-Party vom Spielraum. Dann hat er sich nach Ben Redelings auch Knut Kircher geschnappt. Vorher hören wir noch ein bisschen Musik, die in Fußballrunden bestimmt nicht verkehrt ist. Zum einen die Aufforderung Spiel mit von der Zweiraumwohnung und dann der abgeklatschte Satz: So jung kommen wir nicht mehr zusammen, von Tokotronic musikalisch präsentiert.
Hallo Herr Kircher, und als erste Frage: Wie sind Sie eigentlich damals auf die Idee gekommen, Schiedsrichter zu werden, anstatt wie jedes Kind irgendwie Spieler?
Ja, ich habe ja Fußball gespielt, also von daher war es gar nicht so fern, dass ich jetzt vielleicht noch was anderes probiere. Aber letztendlich war es eine Gruppendynamik. Mehrere Spieler wurden bei uns gefragt, immer auf der Suche nach Schiedsrichtern in jedem Verein, und irgendwie blieb dann nach Jahren die Schiedsrichterei hängen.
Und jetzt gerade, wenn man dann ein bisschen höher aufsteigt, ist man dann nochmal belächelt worden von den alten Fußballkollegen?
Ja, was heißt belächelt? Ich glaube, die haben dann schon auch gesehen, dass ich da einen gewissen Weg mache, den ich wahrscheinlich, und da muss ich selber lachen, wahrscheinlich nicht als Fußballer genommen hätte.
Und wie sieht dann gerade so ein Werdegang von einem Schiedsrichter aus? Wie kommt man überhaupt so weit hoch, dass man irgendwann mal sagen kann, ich bin Bundesliga-Schiedsrichter?
Ja, im Grunde genommen ist man nicht ganz talentfrei. Wenn man das entdeckt, ist es natürlich sensationell. Und bei uns beginnt es dann im Bezirk, in der Bezirksliga, dass man beobachtet wird, dass man beurteilt wird von einem neutralen Schiedsrichter. Wenn am Ende einer Saison dann die Beurteilungen so gut sind, dass man vorne steht in der Tabelle, dann kann man hoffen darauf, dass man aufsteigt, und so geht es dann ab Landesliga, Verbandsliga und weiter hoch, und ehe man sich versieht, ist man dann in der Bundesliga.
Und wie geht man da mit persönlichen Prioritäten um? Also wenn man jetzt gerade eine Lieblingsmannschaft hat, muss man da irgendwas angeben oder?
Ja, ich glaube schon, wenn man jetzt da wirklich so, so gehemmt wäre, weil man einen speziellen Favoriten hätte, dann kann man das und sollte man auch angeben. Aber ich glaube, der Schiedsrichter schon, wenn sie in diese Liga reinkommen, schon von Grund auf so neutral sind, weil das ja eigentlich die Grundaufgabe eines Schiedsrichters oder die Grundhaltung eines Schiedsrichters ist, dass er neutral ist, gerecht ist, dass er da gar keine Schwierigkeiten käme. Ich hatte jetzt nie einen Lieblingsverein in der Bundesliga oder zweiten Liga, also von daher hat sich bei mir die Frage nie gestellt.
Und wie ist es, wenn man jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal aus der aktuellen Bundesliga zwei Teams, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, spielt Ingolstadt gegen Darmstadt und ich bin als Schiedsrichter dafür angesetzt, denke ich mir dann auch, Mann, ich hätte jetzt doch lieber Bayern gegen Wolfsburg gepfiffen?
Ingolstadt-Darmstadt ist ein Bundesligaspiel, das heißt erste Liga, selbst da gucken viele Zuschauer zu und selbst da muss ich meine Leistung bringen, und dann bin ich eingeteilt worden, weil ich jetzt für dieses Spiel auch nach Meinung des Einteilers die richtige Person bin, dieses zu leiten. Und ich glaube nicht, weil dieses Spiel hatte ich schon mal, dass es kein einfach zu leitendes Spiel ist. Da wird Fußball gearbeitet. Und klar hat man immer als Wettkampftyp, und das sind wir Schiedsrichter auch, immer den Ansporn, natürlich auch mal die besten Mannschaften in der Bundesliga möglichst gegeneinander zu pfeifen. Und ich glaube, das ist dann auch das Ziel eines jeden Schiedsrichters, dass er dahin will.
Schauen Sie dann selber auch noch Fußball daheim? Analysiert man dann auch mal die eigenen Spiele? Schaut sich das in der Wiederholung an oder lässt man da lieber mal die Finger weg?
Ja, das ist so und so. Also wenn es Spiele gab, die nicht so gut liefen, dann hat man sich punktuell mal so Big Points angeschaut, in denen es nicht so gut lief, um sie einfach dann das nächste Mal besser zu machen. Und wenn es Spiele gab, die gut liefen, dann hat man sich die auch mal angeschaut. Aber je länger man dabei ist, desto mehr kann man filtern und herausarbeiten, an was es lag. Und man muss sich diese 90 Minuten nicht wieder anschauen komplett.
Und was haben Sie am liebsten gepfiffen? Gab es da irgendwelche besonderen Spiele oder jetzt gerade Bundesliga, Länderspiele? Gab es da irgendwelche Vorlieben?
Ach, im Grunde genommen ist man ja schon, wenn man von 78.000 an der Basis Schiedsrichtern, die wir in Deutschland haben, hochkommt zu den Top 23, 22, Top 10 FIFA-Schiedsrichter in Deutschland, dann ist es einem egal, was man pfeift, welche Spiele. Und das ist das mit dem Wettkampftyp. Klar ist natürlich, dass man Spiele überhaupt pfeift und dass man ständig draußen ist. Und es gab wirklich tolle Erfahrungen, national wie international, ob Länderspiele, ob Euroleague-Spiele, Champions League oder Einladungsspiele in andere ferne Länder. Das war immer eine klasse Sache und ein Riesenerlebnis.
Wie geht man dann gerade auch mit dem Druck um? Gerade durch Fehlentscheidungen geraten ja Schiedsrichter immer mehr in die Kritik. Und wie sind Sie da mit dem Druck umgegangen?
Ja, im Grunde genommen gibt es bei Schiedsrichtern ja nicht Plus, Null und Minus, sondern es gibt ja nur Null und Minus. Null heißt die Erwartungshaltung voll erfüllt, ja, keinen Fehler gemacht. Und Minus, das heißt dann schon einen Fehler gemacht. Also im Grunde genommen steigen wir nicht in das Stadion ein, um geliebt zu werden, sondern um respektiert und akzeptiert zu werden. Und dass wir Fehler machen, das ist in der Normalität des Menschen einfach verankert. Genauso wie ein Spieler 5 Meter vom Tor, die Kugel da frei übers Tor drüber haut. Ja, so ist es halt. Fehler sind da, um sie zu machen und möglichst nur einmal.
Wie ist dann Ihre Haltung zum Videobeweis?
Gut, wir haben ja in dieser Saison, fangen wir an mit einer pilothaften Staffelung der Betrachtung der Spiele. Und ich denke, dass es kommen wird, früher oder später. Aber nur um die Big Points rauszumachen. Es wird nie so sein, dass man nach einem Spiel als Zuschauer oder als Schiedsrichter nach Hause gehen kann, ohne über gewisse Szenen zu diskutieren. Dazu gibt es einfach zu viele Szenen im Graubereich, die man selbst nach Betrachtung verschiedener Kameraperspektiven nicht auflösen kann, eindeutig. Und das macht ja die Würze aus am Fußball, dass wir dann trotzdem am Sonntagmorgen und am Montagmorgen wieder herrlich über Entscheidungen und Spiele diskutieren.
Und jetzt gerade auf dem Platz persönlich, wie sieht ein Laufweg eigentlich eines Schiedsrichters aus?
Ein Laufweg ist die flexible Diagonale, so wurde es gelehrt. Aber im Grunde genommen, was ist ein Laufweg? Ein Laufweg, ich bemühe mich als Schiedsrichter immer, das Spiel zwischen mich und einem Assistenten zu bringen. Ich versuche, ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich muss mich wohlfühlen, ich muss einen guten Einblick in die Situation haben. Im Grunde genommen kann ich auf einem Laufweg bleiben, der regeltechnisch praktiziert wird, der gelehrt wird. Wenn ich aber dort bin und sehe gewisse Situationen nicht, dann bringt es auch nichts. Also ich muss quasi, ich darf nicht zu nah dran sein, ich darf nicht zu weit weg sein, ich darf dem Spiel nicht zu sehr hinterherhinken, aber auch nicht zu voll. Das ist so eine Geschichte, da kann man nie sagen, das ist das Nonplusultra und das ist das Optimum, sondern das Optimum oder das generelle Optimum, sondern das, es ist immer so, man muss sich wohlfühlen und ein gutes Gefühl dabei haben.
Wie sind dann auch die Absprachen mit den Assistenten? Gibt es da vorm Spiel irgendwelche Codes, dass man zum Beispiel sagt, so, du sagst mir jetzt ein Hello und dann weiß ich, okay, der Spieler steht im Abseits und ich heb den Arm oder läuft das individuell immer ab?
Ja, dazu haben die Assistenten ja ihre Fahne und wir sind ja dementsprechend verbunden mit Headset. Also das Headset ist quasi auch nur eine Ergänzung, genauso wie wir das elektronische Fahnensignal haben. Das heißt, Piepsen am Arm und ein Vibrieren. Das ist alles technische Zusatzhilfsmittel, die aber das Handwerkliche, das man hat, das heißt die Fahnenzeichen, die im Regelbuch stehen für Foul, für Abseits, für Einwurf, Abstoß, Eckstoß, die muss man trotzdem drauf haben. Und die erkennt man auch, wenn man sie sieht, sollte die Technik mal ausfallen. Da gibt es dann auch keine Codewörter. Die Codewörter bzw. die Geheimzeichen, die gab es früher mal, als man dieses Headset nicht hatte. Ja, sondern da musste man dann aus 30, 40 Metern erkennen, hat er sich jetzt am linken Ohr gekratzt, am rechten Ohr gekratzt, hat er sich in die Brusttasche gegriffen oder die Fahne quer und es war gelb oder rot oder wie auch immer. Ja. Also da gab es dann schon solche teaminternen Absprachen, ja.
Was gibt es da mittlerweile alles für technische Hilfsmittel? Wie ist der Schiedsrichter dann sozusagen verkabelt?
Ja, im Grunde genommen nehmen wir mal die Urfassung. Die Urfassung lautete, die Assistenten haben eine Holzstange mit einem Lappen dran, in möglichst vielleicht zwei unterschiedlichen Farben. Einer so und der Schiedsrichter hat eine Pfeife. Und dann ging das los. So, irgendwann kam mal das Thema, dass die Fahnen leichter wurden, Plexiglasgestänge. Dann hat sich noch einer überlegt, ja, jetzt machen wir das Ganze elektronisch mit Sender in den Griffen der Fahnen, mit Empfänger am Oberarm angeklettert für den Schiedsrichter, dass es dort einen Vibrationsalarm und einen Piepsen gibt. Das ist die Stufe Next gewesen und dann kommt noch das Headset. Jetzt sind wir auf einmal so miteinander verbunden, dass wir miteinander reden können. Ja, und das Nächste wird sein, dass wir irgendwo vielleicht mal einen Monitor am Rande des Feldes haben und dort gewisse Szenen nochmal nachjustieren oder zumindest nachschauen können.
Was war das schwierigste Spiel, das Sie in Ihrer Laufbahn haben pfeifen müssen?
Ja, ich weiß nicht, das Schwierigste. Ich würde es gar nicht den schwierigst einordnen, sondern ich glaube, es gibt Spiele, wo man sagt, da freut man sich ja drauf. Also wenn da so ein Brocken vor der Tür ist, da freut man sich drauf und versucht den so in einem eigenen Management anzugehen, den zu unterteilen in kleine Häppchen, dass er nicht mehr so groß wirkt und sagt, so und jetzt nehme ich mir Häppchen für Häppchen vor, vesper das auf, dass am Schluss der ganze Berg, den ich da vor mir hatte, dann auch weg ist. Und eins davon war sicherlich mal Dortmund-Bayern, als es um die deutsche Meisterschaft ging, so das entscheidende Meisterschaftsspiel. Dass dann wirklich, wenn man das perfekte Spiel sucht für einen Schiedsrichter, das lief hervorragend von der Hand. Und eins sicherlich emotional ist immer in Erinnerung das Pokalfinale 2008 zwischen Bayern und Dortmund in Berlin. Ja, das ist so ein endgültiges Spiel. Da geht's, das sieht man beim Einlaufen den Pott, um den geht's. Da gibt's kein Unentschieden. Und da ging's damals dann auch in die Verlängerung. Wenn man da rein stimmungsmäßig dann reinkommt als Schiedsrichter, da kriegt man schon Gänsehaut. Und das sind so tolle Erlebnisse, aber auch viele andere kleine Dinge. Man nimmt ja immer Kleinigkeiten mit aus den Ländern, die man dadurch bereist hat oder aus den Spielen. Und von daher, ich habe da so einen reichhaltigen Erfahrungsschatz.
Haben Sie es jemals bereut, Schiedsrichter zu sein?
Nein, nie. Ich würde das jederzeit auch jungen Menschen empfehlen, zu sagen, komm, probier doch mal die andere Seite des Fußballs. Nicht um den Fußball aufzuhören oder abzuwerben oder so, sondern einfach mal, um die andere Seite auch kennenzulernen, die dann nicht nur, sagen wir, einen bereichert für den Fußball, sondern mich hat sie unheimlich bereichert für das Thema Entscheidungen, Umgang mit Konfliktsituationen, Kompromisse machen, vielleicht auch gewisse Wirkungen von Entscheidungen mal am eigenen Leib zu spüren, all das. Und ich glaube, da gibt es viel Potenzial von Menschen, die durchaus mal geeignet wären, sowas mal zu machen.
Was muss dann ein junger Schiedsrichter mitbringen?
Er muss eine gewisse Entscheidungsfreudigkeit mitbringen. Er muss wollen, er muss sich entwickeln wollen. Und ich glaube, sonst junge Menschen sind sportlich, dynamisch, ehrgeizig, dass man einen gewissen Gerechtigkeitssinn hat, eine schnelle Auffassungsgabe. Ich glaube, das gehört alles dazu und dann reift auch eine gewisse Persönlichkeit in einem, wenn man dann mal kritische Situationen meistern muss und dann eine gewisse Selbstkritik dann auch hat, zu sagen, so, ja, das war jetzt gerade gut, aber ich will mich ja trotzdem verbessern oder das war schlecht, oh, und wieso war schlecht, ja, das muss ich abstellen, ja, zum nächsten Mal. Also ich glaube schon, dass das ein Schiedsrichter mitbringen muss, einfach auch Kritikfähigkeit.
Dumme Köstler, also im Gespräch mit FIFA-Schiedsrichter Knut Kircher, beziehungsweise genauer gesagt dem ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Knut Kircher, der altersbedingt seine aktive Pfeifenkarriere vergangenes Jahr nach der letzten Saison beenden musste. Dome hat den Herrn Kircher auch noch in ein Speed-Interview geschickt und ihm ein paar knackige Fragen gestellt. Das hören wir uns gleich an. Vorher hören wir mal Musik übers Reden. Hier ist erstmal der Badly Drawn Boy mit Something to Talk About. Mighty Mighty Boss Tones im Herrengedeck und davor waren es die Baby Shambles. Ja, und das soll es auch schon fast wieder gewesen sein für heute Abend. Eine Stunde Herrengedeck auf der 102,6 beim schönsten und besten Sender der Welt hier auf Radio Free FM. Ich würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid. Dann geht's um Fußball und Recht und wir beschäftigen uns mal ein bisschen auch mit der Sportgerichtsbarkeit. Mehr Herrengedeck, nämlich auch alles zum Nachhören unter www.freefm.de/programm/herrengedeck oder herrengedeck.blogspot.de. Jetzt gibt's für euch noch das angekündigte Speed-Interview von Dumme Köstler mit Knut Kircher und dann gleich im Anschluss die passende Musik dazu, nämlich von Billy Idol Speed. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch noch einen schönen Abend, einen guten Start in die kommende Woche. Sportliche Grüße wünscht euch Andreas Kollig. Bis dahin. Ade.
Lieblingsfarbe gelb oder rot?
Gelb.
Wer steigt ab?
Darmstadt.
Wer steigt auf?
Gibt's nicht. Die Bundesliga ist schon oben. Wer wird Meister? Ich sag Bayern.
Ich meine jetzt in der zweiten Liga. Wer steigt denn auf ins Oberhaus?
Stuttgart.
Lieblingsmannschaft?
SV Heilfingen, TSV Hirschau.
Lieblingssport neben Fußball?
Mit meinen Kindern kicken. Neben Fußball Radfahren.
Was war die beste Stressbewältigung, die es gab in der Zeit?
Danach mal eins trinken.
Und würden Sie nochmal Schiedsrichter werden?
Jederzeit.
Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Mit Andreas Kulig.
Herrengedeck auf Radio Free FM.